Ja, was wird wohl das Predigtthema heute sein nach diesen Liedern?
Habt ihr eine Idee? Wir haben von etwas immer wieder gesungen. Was war das? Wer?
Liebe.
Wer?
Liebe.
Liebe, genau. Liebe. Ja, ich höre mich so gut davon. Jetzt so wandern, der Körper ist nicht so gut. Genau, die Liebe. Ah, ein nicht ganz einfaches Thema. Gell, Markus?
Ja.
Nicht, kein einfaches Thema. Weil ich habe mich so immer, Philipp hat es immer herausgefordert, weil du einmal gesagt hast, ja, die Liebe und so weiter, irgendwie ein gar nicht so einfaches Thema. Das können die meisten von euch ja wahrscheinlich auch bestätigen, die verliebt sind, die in einer Beziehung sind oder was und wie und wo auch immer. Und wenn man in die Welt schaut, Liebe, das ist wirklich ein schwieriges Thema. Genau. Und das hört bei der Liebe Gottes nicht auf. Wir sind ja in einer Serie und diejenigen, die jetzt halt noch nicht dabei sind, immer ein kurzer Einstieg am Anfang. Was nicht üblich ist bei mir, aber diesmal so ist, dass dieses Buch, das ich da gelesen habe, das hat mich inspiriert zu denken, das ist gut, darüber Predigten zu machen, weil ihr lest das Buch ja sowieso wahrscheinlich eher nicht. Aber es ist so gut, es ist wirklich so gut. Ihr werdet das heute wieder sehen. Nicht alles, was ich heute Morgen erzähle, kommt aus diesem Buch, weil da geht es mir dann auch so, es regt dann an, Dinge vertieft anzuschauen und dann natürlich auch Beispiele zu suchen und so weiter. Der Bibelvers, der über der ganzen Serie steht, das ist jetzt der vierte Teil heute Morgen, man kann es im Übrigen auch im Internet nachschauen oder nachhören dann. Es gibt auch immer ein Skript, das liegt hinten auf, also ihr gebraucht das, weil ich erzähle nie alles, was ich aufgeschrieben habe. Also der Leitvers, 2. Petrus 3, Vers 18, seine letzten Worte an die Nachwelt des Apostels Petrus, seine letzten Worte. Wachset aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, jetzt und für ewige Zeiten. Amen. 2. Petrus 3, Vers 18. Wachsen in Jesus. Jesus besser kennenlernen. Und heute geht es darum, Jesus mehr lieben lernen. Oder vor allem, das Thema heute ist dann geliebt. Letztes Mal noch, den zweiten Teil schenken wir uns. Letztes Mal haben wir uns angeschaut mit diesem Rettungsschirm, den Gott ausgespannt hat. Ein 11-facher Rettungsschirm, was es alles beinhaltet. Denn wir sagen, ich bin durch Jesus gerettet. Kann man auch da nachlesen, ist wirklich sehr, sehr vielseitig. Und heute geht es darum, die Liebe. Kann man das Wort lesen? Mehr oder weniger, ha? Genau. Liebe, das ist unser Thema. Einstieg. Einige von euch, die waren mal verliebt, gell? Es geht jetzt um die Kraft der Liebe. Ich möchte das wirklich euch etwas nahebringen, das eine tiefe, tiefe Wahrheit beinhaltet. Ihr wart verliebt oder seid verliebt gewesen und so weiter. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei mir war das so. Liebe lässt einem Dinge tun, die man sonst nicht unbedingt täte, oder? Wenn man so verliebt ist, oder? Bei mir zum Beispiel, mein schöner Bart. Jetzt müsst ihr Monika sehen. Hä? So Stolz der Männlichkeit. Ja, er war nicht wirklich wahnsinnig gut gewachsen, aber ich war auch noch jung, gell? Ich war noch nicht einmal 30. Gell? Auf alle Fälle, ich wusste, wenn ich bei Monika eine Chance haben wollte, dann muss dieser weg. War so, ganz klar. Klar, jetzt könnte man sagen, okay, wenn es mit der Liebe nicht weiter her ist, dann ja, ab und so weiter. Nun, aber das lernt bei mir. Gut, ein kleiner Schnauz hat dann überlebt, bis zur Hochzeit, weiß ich gar nicht mehr, wie lange noch, und heute ist noch der Rest noch übrig geblieben. Genau. Auf was ich hinaus will, ist der Punkt, wenn man verliebt ist, dann tut man Dinge, die man sonst nicht unbedingt tut. Nicht nur einfach verrückte Dinge und so weiter, sondern einfach irgendwo, dann springt man über seinen eigenen Schatten. Hat auch mit Stolz, hat auch mit Egoismus zu tun. Einfach für den anderen mache ich das. Weil ich ganz genau weiß, das bewirkt etwas. Liebe verändert mein Leben. Deshalb dieser Satz, eine starke Kraft, die Liebe ist eine starke Kraft, die bleibende Veränderung bewirkt. Solange ich so verliebt bin, werde ich Dinge tun, die ich sonst nicht unbedingt tue. Das bezieht sich nicht nur auf Beziehungen und so weiter. Wenn man ein neues Auto hat, putzt man das viel mehr, als wenn es schon alt ist. Schon aufgefallen? Männer? Genau. Im Übrigen noch die Frauen, gell, weil sie verliebt sein und so weiter, die so auch die Zicken unter den Frauen, die werden plötzlich auch sehr anhänglich, wenn sie ihren Romeo finden. Oder? Genau. Das soll aber durchaus nicht so bleiben. Dann noch etwas für die Arbeitswelt. Du bist wahrscheinlich die Person, die nie 5 Minuten länger arbeitet, weil dir die Arbeit stinkt. Aber wenn du an einem Ort bist, wo du gerne arbeitest, ist es absolut kein Problem, wenn du jeden Tag 5 Minuten, 10 Minuten, eine halbe Stunde länger arbeitest, weil dir gefällt die Arbeit so sehr. Die Liebe verändert einfach alles. Gell? Und jetzt stell dir vor, du bist ständig verliebt. Wunderbar. Du tust Dinge, die du sonst nie tun würdest und du hast einfach Power und Kraft und Motivation vor allem. Genau. Darum, glaube ich, geht es dem Apostel Paulus, wenn er jetzt zu den Ephesern diese Worte schreibt, die muss ich nicht mehr nachlesen. Wir gehen allerdings nur auf Vers 16 bis 19 ein, aber es ist gut, dass wir den Zusammenhang auch gelesen haben in der Einleitung. Epheser 6, 3, 16 bis 19. Paulus hat ein riesiges Anliegen an diesen Ephesern. Ich möchte noch ein Zitat erwähnen aus diesem Buch von D.C. Ortland im Übrigen, wie Christen echte Veränderung erleben. Die Liebe Gottes ist, wovon wir unser ganzes Leben lang zehren, schreibt er. Darum ist sie so wichtig, weil in ihr, in dieser Liebe, diese Kraft ist, ein Leben zu leben, das wir sonst nicht leben könnten. Wenn ich von Ephesus rede, ihr wisst ja, ich liebe diese Gemeinde, ich liebe vor allem einfach, weil so viel von ihr geschrieben ist im Neuen Testament. Wir erfahren nichts mehr als von Ephesus, wer diese Gläubigen waren in der Apostelgeschichte, im Epheserbrief. Aber auch die 3 Johannesbriefe haben damit zu tun, weil auch der Apostel Johannes dort war. Der 1. und 2. Timotheusbrief handeln von Timotheus, der in Ephesus war. Spannend. Also wenn man all diese Briefe liest, muss man immer Ephesus im Hinterkopf haben. Und dann ist ja noch der Epheserbrief. Gell? Deshalb so viel. Und was er jetzt sagt, ist ziemlich, ziemlich wichtig und hilfreich für uns im Glaubensleben. Deshalb wollen wir uns vertieft mit diesem Text beschäftigen. Der ist ja wirklich nicht neu, gell? Aber ich habe etwas angeschaut, was ich seit 38 Jahren aus diesem Abschnitt noch nie gemacht habe. Aber dazu später mehr. Wir gehen ganz simpel, eigentlich einfach Vers für Vers durch. Genau. Aber zuerst eine Frage, deshalb ist diese Musik gekommen. Eine Frage und zwar, Aufgabe an euch, habt 1 Minute Zeit. Was ist in diesem Text da, für die Türken unten, gell? Türkisch und oben, also lese die richtige Übersetzung. Was ist das Anliegen, das Paulus aus diesen Versen den Ephesern weitergeben will? Für was betet er inbrünstig? Da möchte ich euch bitten, 1 Minute lang, nehmt euch die Zeit und diese Frage. Um was, für was betet er da? Wie würdet ihr so in einem Satz das zusammenfassen, was Paulus da in diesem Bandwurmsatz aufgeschrieben hat?
Die Liebe von Jesus Christus in allen Dimensionen erfassen.
Genau. Das finde ich ziemlich gut zusammengefasst. Stimmt ihr mir dabei? Ja. Oh, zum Glück, musst du nichts mehr sagen. Genau, ja. Die Liebe Gottes zu erfassen in all ihren Dimensionen. Genau. Warum ist ihm das so wichtig?
Darauf kommen wir noch zu sprechen.
Jetzt gehen wir durch Vers für Vers. Vers 16. Der Paulus betet für die Epheser, der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit. Gott gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. In diesem Satz kommen nicht weniger als vier verschiedene Worte für Kraft, für Stärke und so weiter vor. Allein darüber könnte man jetzt viel sprechen. Es geht um Wirksamkeit, es geht um Macht, es geht um Wunderkräfte, die da wirken in unserem Leben. Er besinnt sich da auf Gott. Und ich besinne mich in dieser Predigt, dass ich nicht zu viel über die Liebe Gottes an und für sich spreche, weil darüber werden wir noch eine Predigt von Markus hören. Alles geht das noch eine Weile. Aber trotzdem, genau, das müsst ihr dann vielleicht später mal mit zusammennehmen. Deswegen muss ich auf diesen Vers nicht so sehr darauf eingehen. Aber es geht im Glaubensleben um Kraft, es geht um Erkenntnis, es geht um Wirksamkeit in unserem Leben. Es geht nicht nur einfach, dass man theoretisches Wissen ansammelt. Und deshalb, wenn du etwas in der Bibel liest, frag dich immer und bete immer, Jesus, wie kann ich das tun? Wie kann ich Täter des Wortes sein? Hilf mir dabei. Es geht um Kraft, gell? Vers 17, es ist mein Gebet, sagt Paulus, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt. Ein bisschen ein seltsames Gebet. Warum? Müssen wir darum beten, dass Gott in unserem Leben wohnt, dass der Heilige Geist in unserem Leben wohnt? Er schreibt das zu Gläubigen. Nein. Du hast den Heiligen Geist seit dem Tag deiner Wiedergeburt, gell? Als ich mich bekehren durfte, wie man so sagt, umkehren durfte, als mir Jesus vor Augen stand, in meist notvollen Situationen haben wir Jesus gefunden, da kam er als Antwort, das ist nun so ein bisschen die Frage, oder kommt sie aus der Wiedergeburt, oder meine Antwort dazu, das Wirken des Geistes bestimmt, das ist da, und wir reagieren darauf, und er schenkt uns die Wiedergeburt, den Geist Gottes, das Leben aus Gott ist da. Und das Wunderbare, die Bibel beschreibt das verschiedentlich, er wohnt dann in uns. Wunderbar. Und ab diesem Tag sind wir Geliebte von Gott. Ab diesem Tag. Und hier einfach auch ein Gedanke für dich und mich. Glaubst du das von ganzem Herzen? Ich bin eine Geliebte von Gott. Ich bin ein Geliebter von Gott. Eben, diese Art von Liebe, die wirklich immer da ist, die das Beste für dich will. Glauben wir das wirklich von ganzem Herzen? Und da sagt der Kopf, ja, das stimmt schon, das steht in der Bibel, aber das Herz. Die ganzen Lebensumstände, die du erlebt hast, als Teil von Gottes Liebe. Auf den Aspekt werden wir noch eingehen. Aber grundsätzlich nehmen wir hier damit, wir sind Geliebte. Wenn du hier Bibelstelle dazu willst, 1. Johannes Brief Kapitel 4 lesen, wo immer wieder steht, Geliebte, Geliebte. Und dass der Apostel Johannes, eben hat er auch mit Epheser zu tun, mit den Ephesern, ihnen das vor Augen führt. Und im Römerbrief Kapitel 8 am Schluss, was will uns trennen von der Liebe Gottes? Das ist das wunderbare Wort, gell? Schwierigkeiten, Dunkelheiten, Widerstände. Was will uns trennen von der Liebe Gottes? Und die Antwort ist ganz klar. Nichts kann uns Liebe von seiner Liebe trennen. Nichts. Glaubst du das wirklich? Von ganzem Herzen? Auch in deinen widrigen Lebensumständen. Gehen wir weiter. Und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Ja, wenn wir also den Heiligen Geist, und mit dem Heiligen Geist ist ja auch die Liebe Gottes ausgegossen, Römer 5,5 in unser Leben, wenn also dieses Leben haben aus Gott durch die Wiedergeburt, so betet jetzt Paulus, dass die Gläubigen in Ephesus erfüllt sind, verwurzelt in Jesus Christus. Hier noch ein Beispiel, das ja mit Christus in mir und so weiter. Ich möchte das vergleichen mit einer WG, Wohngemeinschaft. Ich habe mal eine Saison lang war das, mit einem Tschechen zusammen in einer WG gelebt. Gell? Hatten wir gute Zeiten, schlechte Zeiten. Gell? Gute Zeiten waren schön, waren friedlich, es war ein Unihockeyspieler und ich habe dort trainiert oder war der Trainer und er wohnte da bei mir, die Zeit, die er da war in der Schweiz. Sprachlich war das ein bisschen schwierig mit Tschechisch und so. Wenn es gut war, war das schön miteinander, aber wenn wir dann eher Zoff hatten oder eher ein bisschen schwierig war, plötzlich merkt man, was ist seine Vorstellung von Sauberkeit und der Kühlschrank und so weiter und so fort. Gell? Ja, WG bleibt WG, gell? Du kannst gut miteinander umgehen und leben oder du kannst einander auch ignorieren, aber es bleibt eine WG. Das ist auch nur zum Glaubensleben so, mit dem Heiligen Geist. Du kannst gute Zeiten mit ihm haben oder du kannst Schwierigkeiten haben mit ihm. Indem du kannst eigene Wege gehen oder du kannst die Wege mit Jesus gehen. Du entscheidest darüber. Aber er geht nicht weg. Das ist der wichtige Punkt. Wir denken manchmal, jetzt habe ich auch diesen Fehler gemacht oder so und so. Oder der Heilige Geist ist immer da. Der geht nicht weg. Ich kann auch sagen, den bringst du nicht weg. Das finde ich manchmal schon noch eine krasse Vorstellung, dass Gott einfach so immer da ist in meinem Leben. Eben, seit diesem Tag, als ich mich entschieden habe, Jesus, komm in mein Leben. Rette mich, ich bin verloren ohne dich. Aber dank dem, dass dieser Heilige Geist da ist, oder, sind wir verwurzelt in ihm und haben ein Fundament. Das sind zwei Möglichkeiten von einer Verbindung. Gell? Das verwurzelt geht ja ins Pflanzenreich, die Pflanze verwurzelt im Erdboden, da kommt immer Nährstoff hoch, oder? Immer Nährstoff. Du bist genährt von ihm. Gell? Das Fundament, da geht es darum, eine Grundlage zu haben. Darauf zu stehen. Zwei ganz gegensätzliche Aspekte von unserem Verbundensein mit Jesus. Die Pflanze, die wird da vom Wind ziemlich hin und her geweht. Gell? Aber ein Haus, Fundament, das steht. Und beides sollen wir jetzt in der Liebe verwurzelt sein, gegründet sein. Wir sollen nicht nur Geliebte, sondern diese Liebe ist auch in uns. Wie Nährstoff. Gell? Wir sind geliebt und diese Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Diese Liebe ist nicht nur einfach bei Gott und ab und zu liebt er mich mal ein wenig. Sondern sie ist immer da. Sie erfüllt mich dauernd. Sie ist ausgegossen in unsere Leben. Gehen wir weiter zum nächsten Vers, Vers 18, das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Also wenn ihr in dieser Liebe lebt, die Gott euch geschenkt hat seit der Wiedergeburt, dann funktioniert auch das Miteinander. Er spricht hier die Gemeinde an, das wird euch, die Epheser, dazu befähigen, zusammen mit allen anderen Gläubigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Liebe wird nie solo gelebt. Liebe wird im Miteinander gelebt. In der Gemeinde, in der Gemeinschaft. Gell? Dafür ist sie da. Darum wird sie auch immer wieder erwähnt in der Bibel. Gell? Sie treffen wir ja überall an im Neuen Testament. Und sie ist sogar das Evangelisationsmittel. An der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Johannes 13, 34 oder so. Dieses wunderbare Wort. An der Liebe, gell? Nicht an der Rechtschaffenheit eures Glaubens, das ist schon auch wichtig. Aber an der Liebe. Ja. Also irgendwie strömt das etwas hinaus. Mein Leben widerspiegelt das, was drin ist. Und dann frage ich mich manchmal, ja, was ist denn drin? Wenn ich sehe, wie ich lebe. Handkehrum, umgekehrt. Ah. Es ist ja ganz einfach. Jesus Raum geben in meinem Leben und das verändert mich bleibend. Wie, werden wir noch sehen. Warum Paulus das auch wichtig ist, warum Gottes heiliges Volk diese Liebe braucht, das macht der größte Zusammenhang klar. Denn es war Matthäus, der geschrieben hat, und weil die Gottlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. In der Endzeitrede wurde geschrieben etwa 70 nach Christus. Die Epheser-Gemeinde bestand da schon etwa 20 Jahre. Gell? Und es ist so ein Merkmal im Glaubensleben, dass man gut beginnt, sehr verliebt beginnt, für Jesus leben will, aber irgendwie mit der Zeit erlahmt das, gell, die Liebe. Ich sehe oft auch in den Ehen, irgendwie erlahmt das. Und das Geheimnis liegt eigentlich darin, eine permanente Verliebtheit ein Stück weit, nicht nur so Gefühle gemeint, aber Taten des Geliebtseins und der Verliebtheit zu leben. Bewusst Dinge zu tun, die ich nicht tun würde. Aber ich weiß, sie sind richtig, sie sind gut und sie dienen am Nächsten. Sie segnen den Nächsten. Diese Dinge immer wieder zu tun und dazu Kraft und Motivation und Freude zu haben. Paulus sieht, das ist in Gefahr. Offenbarung 2, Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Zu wem sagt das Jesus? Genau zu der Epheser-Gemeinde. Im Sendschreiben an Ephesus. Und hier sehen wir die Brisanz dieser Aussage vom Epheserbrief. Wie er ringt darum und wie die Gemeinde nicht total erfüllt ist schon von dieser Liebe, sondern Paulus betet inständig darum, dass sie Gottes Liebe wirklich, dass sie das ergreift, erfasst, dass sie die Motivation ist deines ganzen Tuns. Denn nur sie ist gültig in Gottes Augen. Nur sie gibt deinem Leben wirklich Tiefe und Halt und deinem Tun auch Sinn und Wert in Gottes Augen. Liebe muss das Motiv sein für das, was du tust. Das lesen wir dort in Offenbarung 2, Vers 4. Ihr kennt die Geschichte, oder? Sie sind begeistert von sich selber. Und Jesus sagt, wow, speie euch aus. Schon krass, gell? Wie man sich täuschen kann. Das hat alles mit dieser Liebe zu tun. Was ist das für eine Liebe? Jetzt müssen wir zum Vers 18 gehen oder weitergehen zu Vers 18. Der zweite Teil. Die Liebe Christi in alle Dimensionen eben zu erfassen, wie das Christen vorhin gesagt hat, in der Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Und das kommt zu diesem Vers, den ich 38 Jahre lang nie wirklich angeschaut habe. Doch, ich habe ihn schon gelesen. Und für mich hat einfach bedeutet, ja, Gottes Dimension, Liebe hat eine Dimension mehr, oder? Und wie es noch weiter heißt in gewissen Übersetzungen, es übersteigt unser Verstehen, oder? Und das Staunen über Gottes Liebe, über die Dimensionen, und es übersteigt mein Verstehen, und dann hören wir auf zu denken. Dann hören wir auf zu denken, zu erkennen. Und deshalb habe ich hier diesmal die Zeit genommen, was heißt denn Breite der Liebe, Länge der Liebe, Höhe der Liebe und Tiefe der Liebe? Darüber möchte ich jetzt gerne noch ein paar Worte euch weitergeben, ein paar Anstöße zu geben und möchte beginnen mit einem Vergleich. Der passt jetzt vielleicht nicht für alle gleich gut, aber wie auch immer. Ihr kennt ja bestimmt C.S. Lewis und Narnia. Gell? Im Übrigen in diesem Buch wird C.S. Lewis auch sehr oft erwähnt, deshalb bin ich darauf gekommen. Narnia kommt, glaube ich, nicht vor. Aber in diesem Narnia-Film, da sind ja Kinder in einem großen Haus und sie entdecken einen ziemlich geheimnisvollen Schrank. Dieser Schrank hat Breite, Länge und Höhe und eine geheimnisvolle Tiefe. Genau. Die Tiefe. Und sie gehen dann hinein und entdecken eine total neue Welt. Und mir scheint es, mit dieser Liebe von Gott ist es so ähnlich, vergleichbar. Wenn man sie wirklich entdeckt, dann öffnet sie einem die Tür für eine ganz neue Welt. Und du hast da von dieser neuen Welt, du hast es schon mehr oder weniger erlebt davon. Du hast schon Erfahrungen gemacht damit. Und dann irgendwie hat man manchmal plötzlich wieder so den Faden verloren, oder? Oder es ist dir irgendwie wieder abhanden gekommen, diese Liebe, dieses neue Leben, diese andere Art von Motivation, den Glauben zu leben, die einfach himmlisch ist. Wirklich. Wo es keine Enttäuschung gibt, die dich zu Boden wirft, weil du hast diese Liebe. Weil du keinen Erfolg hast, der dich schweben lässt und du fällst runter, weil du weißt, das war er. Gell? Diese Liebe, die in unserem Leben einfach so eine Ausgewogenheit gibt, die einfach wunderbar ist, die uns einfach nur Jesus sehen lässt. Er alles, er in mir und ich in ihm. Einfache Worte für einfache Wahrheiten. Eben dieser Schrank, mit dem wollen wir uns ein bisschen jetzt beschäftigen. Die Breite der Liebe. Was meint Paulus damit? Wie gesagt, das sind nur Anstöße. Ich sage nicht, das heißt es jetzt, oder? Griechisch Platos drückt große Weite aus, Geräumigkeit, eine weite Fläche des Erdkreises. Breite Liebe. Liebe engt nicht ein, sie führt in die Weite. Es ist die eine Erfahrung, die ich mache, mit Christen, mit Gläubigen, dass manche Christen immer enger werden in ihrem Glaubensleben. Kennt ihr die? Immer enger, immer mehr Einschränkungen. Sie haben mal wirklich mit einer großen Weite, relativ großen Weite begonnen und dann wird es enger. Das ist genau das Umgekehrte. Paulus sieht das hier bei den Gläubigen, oder? Plötzlich fängt man als Gemeinde, als Gläubige an zu schauen, ah, die sind nicht recht und die sind nicht recht und die böse Welt und was sollen wir da noch in der Welt? Niemand will etwas vom Evangelium wissen. Enger, 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 oder? Nein, Paulus ist wichtig, die Breite des Glaubenslebens auszuloten. Da geht es um Weite, um Freiheit. Lesen wir Psalm 18, Vers 20. Er führt mich heraus in die Weite. Er befreit mich, denn er hat Wohlgefallen an mir, schreibt hier David. In Lukas 4,18 ein Jesuswort. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Gefangene Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagenen in Freiheit zu setzen. Freiheit, die Breite. Ich habe kürzlich jemanden getroffen, einen Gläubigen. Dieses Gespräch ist mir ziemlich nachgegangen, weil da ging es genau auch um diese Breite der Liebe. Und er hat bemängelt, dass dort, wo er gewesen ist, und er war mehr als 30 Jahre lang, war Christ, ist Christ, oder? Aber ist bewusst aus seiner Gemeinschaft herausgegangen, aus einer Freikirche, weil er sagte, die sind mir zu eng. Und ich kenne diese Gemeinde, muss ich sagen, welche. Und ich würde das überhaupt nicht so beurteilen. Und was er gesagt hat, würde ich sagen, das hätte er bei uns genau gleich hören können. Er bemängelte eine Enge. Und deshalb ist mir das nachgegangen, was meint er damit? Ich habe dann ihn gefragt. Und es ging darum, ja, er könne nicht glauben, dass Menschen nur gerettet werden, wenn sie das Evangelium hören und wenn sie sich dafür entscheiden. Das kann doch nicht sein. Das ist mit diesen Leuten, die das noch nie gehört haben, ihr kennt diese Argumente. Und ich sagte, damals war ich noch ein bisschen überrumpelt, oder? Haben einen Gedanken gemacht, er hat recht. Das stimmt nicht. Jeder Mann muss das Evangelium gehört haben und sich dafür entscheiden, damit er oder sie gerettet wird. Was ist mit Römer 1 und 2? Gott spricht nicht nur durch die Evangeliumsverkündiger, sondern er spricht auch durch die Schöpfung zu Menschen. Durch das Gewissen spricht Gott auch. Es ist gar nicht abhängig davon, dass jeder Mensch das Evangelium gehört hat, damit man zum Glauben kommen kann, damit ein Mensch gerettet wird. Gott spricht verschiedene Sprachen, nicht verschiedene Religionen, versteht mich richtig, sondern einfach, was sagt die Bibel dazu? Dass Gott zu jeder Zeit zu jedem Menschen sprechen kann. Natürlich sollen wir das Evangelium verkündigen. Natürlich muss sich jemand, der das Evangelium gehört hat, entscheiden. Dann, wenn er es gehört hat, kann er das auch. Oder kann sie das auch. Gell? Aber ich habe gemerkt, diese fehlende Breite, oder? Ja, nur wer, oder? Vielleicht hat er das auch nur so verstanden, ich weiß nicht. Auf alle Fälle ist für uns das wichtig, passen wir auf, wie wir das Evangelium weitersagen und wer gerettet werden kann. Sehen wir die Breite Gottes, wie er nicht abhängig ist davon, dass wir einem Menschen das Evangelium gesagt haben. Aber wir sollen es weitersagen. Ganz klar. Erinnert mich doch auch an das Pauluswort, 2. Korinther 5, 14. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und Jesus hat gesagt, das Tor ist klein, schmal. Der Weg ist nicht breit, er ist schmal, der zum Leben führt. Aber überbetonen wir dieses Wort nicht und sagen, es gehen aber wirklich, die meisten gehen verloren. Das wissen wir nicht. Aber es werden auch nicht alle gerettet. Das wissen wir. Gell? Aber das können wir ruhig Gott überlassen. Gell? Und diese Person, die wollte antworten, auf die nur Gott antworten kann. Die wir nicht wissen. Gell? Etwas anderes noch zu der Breite, dass man die Gläubigen, die an Jesus wirklich glauben, dass ihr erlösender Retter auch als solche annimmt, auch wenn sie den Glauben ganz anders ausleben, als wir, als du es tust. Nicht einander beurteilen anhand von unseren Kleidern, die wir tragen, oder irgendwelche Gemeindezugehörigkeit zu einem Verband und so weiter, sondern wirklich, die entscheidende Frage ist, wie siehst du Jesus? Und wenn dir jemand sagt, du, Jesus ist mein Retter, ist mein Erlöser, und er hat mir den Himmel geöffnet. Halleluja. Dank sei Gott für das Evangelium. Das sind Gläubige. Egal in welche Kirche sie gehen und warum sie dorthin gehen und so weiter. Das spielt erste, zweite, dritte, vierte Linie ein Stück eine Rolle, wenn es um das Glaubenswachstum und die Entfaltung geht. Breite des Glaubens. Gehen wir weiter zur Länge des Glaubens. Wie gesagt, einfach nur Anregungen zum Weiterdenken. Die Länge des Glaubens, griechisch Mekos, es geht auch um eine Ausdehnung. Psalm 27, Vers 4. Eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeiten des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Diese Person, die ich erwähnt habe, die mit der Breite ein Problem bekam, also die Schwierigkeit war noch, jetzt ist diese Person viel zu breit geworden. Viel zu breit, wo alles plötzlich Platz hat, oder? Also diese Frage nach der Breite hat oft zu tun auch mit der Länge des Glaubenslebens. Bleiben wir auf dem Glauben, im Glauben? Bleiben wir im Wort Gottes? Bleiben wir in der Gemeinde? Einen 100-Meter-Lauf zu machen, okay, das schaffe ich noch. Aber mit Ursine, einem Marathon, hätte ich wahrscheinlich Probleme. Ursine ist Marathonläufer, unter anderem, oder längere Strecken zumindest. Und du hast mal eine gemacht, gell, jetzt mittlerweile. Ja, genau. Genau, Marathon musst du trainieren, gell. Die Länge macht's aus. Man kann vieles mal gut beginnen, aber dran zu bleiben, bis ans Ende, das ist die Herausforderung. Und darum geht es auch im Glaubensleben. Viele bleiben auf dem langen Weg stecken. Die Länge der Liebe. Ausdauer. Das geht es um die Ausdauer. 1. Korinther 13, 4. Die Liebe ist langmütig und gütig. Hört Gottes Liebe zu mir jemals auf? Da kommt wieder eigentlich, ich habe die Liebe, die Jesus hat. Und er ist in mir. Deshalb, hört Gottes Liebe hier auf? Nein. 2. Timotheus 2, 12 und 13. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Das, wenn wir immer wieder uns das besinnen, mein größtes Versagen, meine größte Verletzung, hindert Gott nicht, mich gerade so zu lieben, wie ich bin. In meinen Umständen, in meiner Situation. Du kannst gar nicht als Gläubiger einen solchen Fehler machen, wo Gott sagt, jetzt hast du meine Liebe enttäuscht. Bei Menschen geschieht das. Aber Gottes Liebe kann man nicht enttäuschen. Im Gegenteil. Das schreibt auch irgendwo Ortlund in seinem Buch, wunderbar. Je tiefer du fällst, umso inniger kommen Gottes Arme und greifen dich. Denn dann, wenn du fällst im Glauben, dann, wenn du enttäuscht wirst, dann brauchst du Gnade ihn. Und vielleicht will er genau das dir sagen. Du schaust jetzt auf Menschen. Schau auf mich. Du lässt dich von Menschen erfüllen. Ich erfülle dich, dein Gott. Gehen wir weiter. Es geht um die Höhe. Da habe ich euch einfach etwas zum Einspielen. Kennt ihr.
Liebe Geschwister, wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong und ein lärmendes Blick. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Es grüßt euch, Paulus.
Die Höhe der Liebe, das hohe Lied der Liebe, was kann man mehr dazu sagen? Sie zieht uns hinauf zu Jesus, zu Gott. Sie ist himmlisch. Wir können sie nicht, wir haben sie nicht. Und doch haben wir sie, durch den Heiligen Geist in dir wohnend. Paulus setzt ja nicht einen Maßstab an, den wir nicht erfüllen können. Oder hat Anforderungen, die wir nicht erfüllen können. Sie ist dir geschenkt. Nimm sie an. Ich würde hier eigentlich schließen. Ich habe noch den letzten Punkt, eigentlich den spannendsten, die Tiefe. Aber aus zeitlichen Gründen müssen wir da einen Punkt setzen. Da habe ich noch mehr Zeit, darüber mehr Gedanken zu machen. Wie dann eben die Narnia-Kinder in den Schrank gegangen sind und die Tiefe des Glaubens erlebt haben. Gell? Und ich hoffe, ich konnte auch ein wenig Hunger machen, dem Thema mehr nachzugehen. Es gibt im Übrigen noch ein Buch, nicht das Buch, sondern ein anderes Buch von Harry Graf. Weißt du, was Liebe heißt? Könnt ihr gratis mitnehmen, das ist im Büchertisch hinten. Wenn es zu wenige hat, ja, nutzt das, weil es ist wirklich ein sehr, ja, wunderbares Thema. Gut, noch ein Zitat zum Schluss. Dein Leben widerlegt die Liebe Christi nicht. Sein Leben beweist es. Dein Leben widerlegt die Liebe Christi nicht. Sein Leben, Jesu Leben, beweist es. Dich definiert nicht dein Leiden, sondern sein